Wir haben in den letzten Wochen uns damit beschäftigt, mit der Frage, am Wendepunkt der Geschichte, entscheidende Begegnung mit Jesus. Jesus begegnet Menschen und heute wäre eine Fortsetzung von dem, Jesus begegnet einem schlechten Menschen. Oder zwei, oder drei. Und dann kommt die Frage natürlich auf, was ist ein schlechter Mensch? Als ich über Jesus begegnet einem guten Menschen gepredigt habe, war ich in der GEC und dort hat die Gottesdienstleitung so die Frage gestellt, nur weil ich nicht so geduldig bin, bin ich ja noch lange kein schlechter Mensch. Und ich habe so gedacht, ja, damit konnten sich alle identifizieren und es hat so die Frage geöffnet, wann ist man denn ein guter oder schlechter Mensch? Weil dafür gibt es ja keine so klaren Kriterien. Er hat jetzt gedacht, Ungeduld ist, macht mich nicht zu einem schlechten Menschen. Wer sieht das genauso, wer sieht es anders? Und man hat ja so seine Kategorien. Und es geht ja so weit, dass manche sagen, ist man ein schlechter Mensch, wenn man einen Tyrannen tötet? Und wahrscheinlich haben das in den letzten 2 Jahren einige schon mal gedacht, dass das vielleicht gar nicht so ein schlechter Mensch wäre. Und da merkt man, die Fragen um Moral und Ethik sind gar nicht so einfach. Und für mich das Beruhigende, es ist auch gar nicht so entscheidend, was ich darüber denke, ob du ein guter oder schlechter Mensch bist oder ob ich mich für einen guten oder schlechten Menschen halte. Und trotzdem merke ich, dass wir Menschen immer wieder dazu neigen, so einzuteilen. Als ich über den guten Menschen, über Kaiphas gesprochen habe, waren sich schnell alle einig, nee, eigentlich ist das ein böser Mensch. Der wollte den Tod von Jesus, kann gar kein guter Mensch sein. Zack, war das Urteil gesprochen. Der ist böse. Kategorie erledigt. Der gewinnt nichts mehr. Mit dem will niemand von uns befreundet sein. Und wir stellen fest, dass wir eigentlich das, was Kaiphas so sehr wollte, nämlich selber urteilen zu können, das machen wir auch ganz gerne. Das Problem von Kaiphas und Pilatus war ja letztendlich das, dass sie sich gesagt haben, lieber verurteilen wir Jesus, als dass wir von ihm verurteilt werden. Lieber entscheiden wir selbst, wer gut und böse ist. Und ich bin gut genug für den Himmel. Hoffe ich, oder nicht? So denken viele Menschen, so schlecht bin ich ja gar nicht. Macht mich das, und dieser kleine Fehler meines Lebens, macht mich das zum schlechten Menschen? Und die Antwort ist doch, nein. Das macht mich noch nicht zu einem schlechten Menschen. Ich habe noch keinen umgebracht. Naja. Und mit diesen Gedanken setzen wir uns ein bisschen auseinander, wenn wir diese drei Kreuze oder wenn wir diese drei Menschen betrachten, an der nächsten Folie. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, warum genau das, sage ich gleich, drei schlechte oder gute Menschen, wer ist schlecht, wer ist gut, was ist das für eine Frage? Und wenn wir die drei Menschen betrachten an dem Kreuz, muss man sagen, früher, zu der Zeit, als das genau passiert ist und ein Mensch ist dran vorbeigelaufen, der hat gedacht, da sind drei schlechte Menschen. Weil wer sterben muss, wer verurteilt wird und das nicht einfach mal so, sondern durch den Tod am Kreuz, das sind die ganz Schlechten. Also nur die Allerschlimmsten müssen so einen Tod sterben. Das heißt, wenn man damals an einem vorbeigelaufen ist, hat man gedacht, okay, alle drei schlecht. Und wenn man sich überlegt, mit welcher Begründung die Menschen, die dort hingen, verurteilt worden sind, dann waren das in der Regel, haben die Juden das Urteil Tod durch das Kreuz, kreuzigt ihn, gesprochen über Rebellen, Zeloten, Feinde der Regierung, Leute, die die 10 Gebote schlimm missachtet haben. Und dann hängt da noch Jesus, der behauptet hat, er ist Gottes Sohn. Und man hat ihn deswegen, weil man es nicht geglaubt hat, gesagt, es ist Gotteslästerung. Und wenn er wirklich nicht Gottes Sohn ist, hängt er dort zurecht. weil dann hat er was Falsches behauptet, sogar was ganz Schlimmes Falsches. Er hat gedacht, er ist Gott. Und wenn heute jemand rumlaufen würde und würde sagen, ich bin Gottes Sohn, dann würden wir auch sagen, das ist Gotteslästerung, halt wenn das nicht ist. Und wenn wir uns die Situation betrachten, und ich lese uns aus Johannes 19, da heißt es, da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn, Jesus, mit zwei anderen zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Und so ist dieses Bild entstanden. Jesus wurde dort verurteilt, in der Mitte. Und die Frage, die sich manche Leute stellen, wer waren denn die anderen zwei? Und es gibt sozusagen andere Bücher und Schriften neben der Bibel, und da heißt eine, das sind die Pilatusakten des Nikodemus-Evangeliums, und demzufolge heißen die zwei Gestas und Dismas. Zwei Juden, die dort gekreuzigt werden, und man hat in der künstlerischen Darstellung sich festgelegt, Gestas, das ist der, der von Jesus wegguckt und von dem auch Jesus wegguckt, und Dismas, das ist der andere, der zu Jesus guckt und zu dem auch Jesus schaut. Man ist dazu gekommen wegen folgendem Text. Und zwar in Matthäus 27 und Markus 15 lesen wir, desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt wurden. Das heißt, beide haben am Anfang Jesus noch am Kreuz, also mitten in der Situation, wo es ihnen schlecht ging, haben sie jemand anders verlästert. Und das erzählt auch Markus. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und bei einem ist jetzt was passiert. Und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn du in einem Augenblick jemand quasi noch auslachst, verlästerst, in die Ecke stellst und sagst, was bist du denn für einer? Und im nächsten Moment folgendes. Vielleicht hat es auch eine Stunde oder zwei gedauert, das wissen wir nicht. Es war ja eine längere Zeit, die drei dort waren. Auf einmal, und das berichtet uns Lukas, passiert eine Wendung am Wendepunkt der Geschichte. Der Wendepunkt der Geschichte ist der Tod von Jesus, da komme ich gleich noch zu. Aber bei einem Menschen hat jetzt eine Umkehr stattgefunden, der hat sein Leben verändert, weil er ist vom Lästern über Jesus zu folgender Aussage an Jesus gekommen. Einer der Übeltäter, die am Kreuz hing, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht, vorher noch mitgelästert, und jetzt sagt er auf einmal, du fürchtest dich nicht auch vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind mit Recht hier, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Der hat aber nichts Böses getan. Was ist passiert? Er hat nichts Böses getan, und er spricht zu Jesus, und jetzt kommt es zu diesem Dialog, wo sich die zwei wahrscheinlich anschauen. Jesus, gedenke an mich, erinnere dich, red für mich, wenn du in dein Reich kommst. Sagen wir, der Mann hieß wirklich Dismas. Was ist passiert? Und ich stelle mir das vor, dass er vielleicht ein Vorurteil gegenüber Jesus hatte. Und dass er einfach mitgemacht hat, was er immer gemacht hat. Und auf einmal hat er diesen Jesus vielleicht wirklich ganz persönlich angeschaut und er hatte eine Begegnung und er wusste, wir drei, wir werden sterben. Und wahrscheinlich hat er auch mitgekriegt, dieser Mann ist verurteilt worden, ohne dass ein Fehler an ihm gefunden worden ist. Und er hat ganz sicher gewusst, was Jesus die ganzen Jahre vorher gemacht hat. Er hat von ihm gehört. Und auf einmal steht er vor diesem Wunderheiler, vor diesem Mensch, der hat Tote auferstehen lassen. Auf einmal stirbt er mit einem Mann, wo er denkt, der hat sein Leben lang Gutes getan. Und er fragt den anderen, fürchtest du Gott? Er weiß, wir werden mal vor Gott stehen. Wir werden wegen unserer Taten Verantwortung tragen müssen, nicht nur hier, warum wir sterben, sondern vor Gott stehen. Und dann stellt er fest, du Jesus, du bist so unschuldig. Und vielleicht denkt er in diesem Moment, hey, du bist wahrscheinlich wirklich Gott. Und wenn du zu dem Vater kommst, könntest du nicht, hey komm, du hast doch eine ganz besondere Beziehung zum Vater, könntest du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Und ich glaube, wenn ich irgendjemand zutraue, dass jemand ein gutes Wort einlegen kann, dann denke ich, die zwei, die sind dicke. Und da merken wir eine ganze Menge, was in diesem Mann passiert sein muss. Und wenn ich all das sage, was ich denke, was dieser Mensch in seinem Inneren gedacht hat, dann liegt das nicht an den Worten, die er gesagt hat. Da kann ich nur interpretieren. Aber ich weiß, was Jesus gesagt hat. Und wenn Jesus das, was er jetzt sagt, ernst gemeint hat, dann muss das in diesem Mann passiert sein. Denn Jesus sagt zu ihm, hey, wahrlich, ich sage dir heute, das heißt, wenn wir jetzt sterben werden, wirst du mit mir im Paradies sein. Da steckt eine ganze Menge drin. Jemand, der gerade stirbt, verspricht jemand anders Leben. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wer ist denn dieser Jesus, dass er so ein Versprechen abgeben kann? Also es gibt ja nichts Ohnmächtigeres, als gerade zu sterben. Und es war für alle Beteiligten ganz klar, der Mann, der hat keine Macht mehr, der hängt hier am Kreuz. Der ist doch ohnmächtig gegenüber dem Tod. Und jetzt verspricht dieser ohnmächtig Sterbende, Leben, du wirst leben. Was eine Zusage. Wenn das stimmt, es ist doch das Beste, was man hören kann. Eine wahnsinnsgeniale Nachricht. Wer ist dieser Jesus? Und bei dieser Frage, wer ist dieser Jesus? Da haben wir in den letzten Wochen verschiedene Antworten aus verschiedenen Begegnungen mitgenommen. Zum Beispiel haben Marias und Petrus geglaubt, Jesus ist Gottes Sohn und haben eine Menge Liebe bekommen von Jesus und Annahme und Vergebung. Und Pilatus und Kaiphas, die haben das nicht geglaubt. Und die haben mehr oder weniger nichts von Jesus bekommen. Als die Tatsache, dass Jesus ihnen gesagt hat, ich werde einmal über euch richten. Und so ähnlich wie Kaiphas und Pilatus denkt auch der andere, der sich abwendet von Jesus. Und ich mache jetzt etwas, diese zwei guten Menschen, Pilatus und Kaiphas, also die ganz ranghoben, angesehene Menschen mit viel Macht. Und dieser wirklich schlechte Mensch, die stopfe ich jetzt in eine Schublade. Und zwar in die Schublade von, sie lehnen Jesus ab. Und der lehnt Jesus ab, er lästert ihm und er hat nur einen einzigen Gedanken. Bist du der Christus, hilf dir selbst und uns. So nach dem Motto, wenn du Gott bist, dann rette mich jetzt. Reiner Ego-Trip. Keine Einsicht von Schuld, keine Frage, bist du Gott oder nicht. Naja, er fragt, bist du Christus, heißt eigentlich, wenn du schon mächtig bist, hilf mir. Und es gibt so diesen Glauben an Jesus, ja, wenn du schon mächtig bist, hilf mir. Dieser Stolz gepaart mit der Selbstgerechtigkeit, die verbindet ihn mit den anderen Gutmenschen, mit den anderen bösen Menschen. Es spielt eigentlich gar keine Rolle, was du in deinem Leben tust. Die große Rolle, die große Frage, die hier steht, ist, wer ist dieser Jesus? Und wie du zu ihm stehst, entscheidet über das, wie dein Leben auch nach dem Tod weitergeht. Und er fordert Jesus heraus und er hat ein Bild. Wenn du Gott bist, bist du allmächtig. Und das stimmt, dieses Bild. Wenn du Gott bist, bist du allmächtig und Jesus ist allmächtig. Aber dann hat er einen Glauben. Er denkt, wenn du Gott bist, dann magst du kein Leid. Und das geht vielen Menschen auch so. Wenn du Gott bist, wenn du Gott wirklich bist, dann kannst du dieses Leid nicht zulassen. Das ist die Frage, die dieser Mann hat, die uns Menschen bis heute beschäftigt. Du bist allmächtig, stimmt, aber du kannst kein Leid zulassen. Diese Antwort stimmt nicht. Denn Jesus, beweise deine Macht. Diese Anfrage erfüllt Jesus eigentlich. Er beweist seine Macht. Der Mann fragt, bist du Christus? Hilf dir selbst und uns. Beweise deine Macht. Das heißt für den Menschen, der über Gott nachdenkt, du musst mir jetzt helfen. Und Jesus beweist seine Macht, indem er sagt, nein, ich hole jetzt die Engel nicht. Er hatte gegenüber Pilatus und Kaiphas ausgedrückt, dass er die Macht hätte, zu richten. Und einmal sagt er, ich könnte meinen Vater bitten um 12 Legionen Engel. Er sagt ganz deutlich, ich kann hier runter, ich kann das beenden, aber ich mache das nicht, weil es gibt einen Grund für das, warum ich jetzt hier bin. Und er beweist in dem Sinne seine Macht, indem er sagt, ich bin mächtig zu leiden. Und er sagt sozusagen, hey, es gibt eine größere Macht, weil ich leide nicht einfach mal so, sondern ich bin mächtig, aus Liebe zu dir zu leiden. Paulus schreibt es an eine Gemeinde, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also zu sagen, hey, ich bin bereit für meine Frau zu sterben, okay, denkt ihr alle, ja, das ist super, das erwarten wir eigentlich von dir. Also für jemanden, den man liebt, gibt man gerne mal alles. Aber Jesus ist an diesem Kreuz an dem Punkt, wo ihn noch alle gehasst haben, wo alle noch seine Feinde waren. Und er sagt, ich habe die Macht der Liebe zu dir, um zu leiden, obwohl du mich nicht liebst. Und diese große Macht, diese Liebesmacht, die da ist, die beweist er. Er beweist nicht seine Allmacht, das Leid zu beenden, sondern er beweist seine Macht, mehr zu lieben, als wir es uns vorstellen können. Überdimensional große Liebe zu zeigen. Und das ist für mich Good Friday, das ist für mich eine gute Nachricht. Denn er weist diese Liebe daran, damit nämlich dieser Schächer, dieser Dimas, nicht lange dort hängt, sondern ins Paradies kommt, damit wir Menschen in den Himmel kommen können. Und das ist die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen. Wollen wir das, was der Mann erkannt hat, indem er mit Jesus dort hing, nicht mitnehmen? Er sagt zu Jesus, sei mein Anwalt im Gericht. Ich habe Böses gemacht und du nichts. Ich erkenne meine Schuld und ich sehe deine Unschuld. Du bist Gottes Sohn und ich bin es eigentlich nicht wert, mit Gott zusammenzuleben. Es ist die Botschaft, die sagt, wenn Jesus sagt, hey, du denkst, du bist schlecht, aber indem du das erkennst, bist du eigentlich ein Mensch, den Gott liebt. Und ich werde dich mitnehmen. Komm, wir gehen zusammen in den Himmel. Der sich für gut gehalten hat und gesagt, Jesus, ich brauche dich nicht, der erfährt das Urteil von Gott. Und der denkt, hey, ich eigentlich nicht. Ich bin zu schlecht. Und bei dem Mann hat das vielleicht sogar gestimmt, der war auch irgendwie zu schlecht. Und wenn du dasselbe denkst wie dieser Mann, dann kann ich dir sagen, du kannst gar nicht zu schlecht sein. Wenn Jesus diesem Mann zusagt, ich liebe dich und ich nehme dich mit, dann kannst du das auch für dich glauben. Gott liebt dich und sagt, ich nehme dich mit. Du darfst eine Beziehung zum allmächtigen Gott haben. Und dieser schlechte Mann wird in dem Moment gut. Und ich habe mich gefragt, ist das gerecht? Ist das gerecht, dass der eine auf einmal noch in den Himmel kommt und der andere nicht? Ist das fair? Ist das fair, dass dieser böse Mensch, der viel schlechter ist als ich, in den Himmel kommt? Was ist denn mit meinen ganzen guten Werken? Zählen die nix? Und ist das nicht unfair, wenn die eine Liste so ewig lang ist und meine Liste ist doch nur so klein? Was ist denn mit Gut und Böse? Mit der Moral? Ist das nicht unfair? Und in dem Moment, wo ich das frage, merke ich schon, ich urteile. Wieder in besser und schlechter, in lange Listen und kurze Listen. Meine Selbstgerechtigkeit ist nicht so schlimm wie dem sein Mord. Und ich merke, oh, wie sieht es aus in meinem Herz? Und ich merke, ich bin da auf einer rein juristischen Sachebene. Ich versuche, ein Gericht zu sprechen. Gut, böse, Bilanz, so viel gut, so viel böse. Ich versuche zu rechnen. Und was macht Gott? Gott sagt, ich liebe dich. Willst du mit mir zusammen sein? Ja, ist okay, nein. Er ist auf der Beziehungsebene. Der ist gar nicht vor Gericht. Für das Böse stirbt er ja gerade. Das ist ja gerade geklärt. Also der Gerichtsfall ist zu Ende. Er ist voll auf der Beziehungsebene zu sagen, hey, wie sieht's aus mit uns zwei? Das ist das Angebot, was man annehmen und ablehnen kann. Das heißt, bei dieser Frage, ist das gerecht? Ja, Gerechtigkeit ist da. Die Fehler unseres Lebens werden alle bestraft. Jesus nimmt sie. Die Frage ist einfach, werden wir die Liebe, die dort Jesus ausdrückt, annehmen oder nicht? Denn er hat sie alle lieb. Maria, Petrus, Kaiphas, Pilatus, dich, mich. Jeder hat diese Chance, sich zu überlegen, wenn ich vor dem Kreuz stehe, wie ist das mit mir? Gott möchte, und so drückt es Johannes aus in seinem Evangelium, Gott hat die Welt, jeden Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewig leben. Dieses Urversprechen, mitten im Sterben zu sagen, du wirst leben, das bietet er uns an. Und das ist für mich die Good Friday News. Es gibt neben dem Tod und das Traurige noch etwas zu feiern, nämlich, dass Jesus den Sieg über das Böse errungen hat, indem er es quasi mit Liebe ins Nichts laufen lässt. Ich möchte sagen, dass mitten im Triumph des Bösen, wo Jesus stirbt, gleichzeitig die Niederlage vom Bösen stattfindet. Für die Jüngeren von uns, ihr kennt alle einen Orientierungslauf. Ihr habt wahrscheinlich alle schon mal einen Postenlauf gemacht, wo es um Zeit ging. Man hat gemessen, wie schnell man gewesen ist. Und bei manchen von diesen, sagen wir, Orientierungsläufen gibt es ja 10, 12, 15 Posten. Und manche machen euch Sinn, manche weniger. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, gibt es eine große Regel. Jeder, der diesen Postenlauf macht, darf auch betrügen. Und als das für die Menschheit sozusagen klar war, hat das Böse den Guten, nennen wir den bösen Luzifer und den guten Jesus, gesagt, wer wird das Ding jetzt gewinnen? Stellt euch vor, das wäre in der himmlischen Welt so. Und dann gäbe es verschiedene Dinge und ihr kennt das ja vielleicht in einem Wald, da gibt es ja so hohle Baumstämme. Und jetzt wäre ein Ding, man muss durch diesen hohlen Baumstamm auf dem Bobbes und nur mit den Füßen durchkommen, um am Ende, anderen Ende rauszukommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, auf dem Hintern rutschend, nur mit den Füßen und die Arme nicht benutzend durch einen Baumstamm. Und jetzt ist es ja so ein Baumstamm, da kann man nicht reingucken. Das heißt, niemand sieht, ob man die Hände benutzt. Und das Böse denkt sich, ich werde gewinnen. Rein in den Baumstamm, riesenlanger Baumstamm, kommt hinten raus. Der große Gott misst die Zeit. Sensationell. In 44 Sekunden ist er da durch. Und dann Jesus. Durch den Baumstamm. Durch. 7 Minuten. Und der Böse steht schon da. Ich hab gewonnen. Ich habe ihn besiegt. Ich habe es geschafft. Dann sagt Gott, es gibt die nächste Station. Und sie kommen an die nächste Station, eine Zeitung falten. Luzifer denkt sich, boah, eine Zeitung falten, easy. Will die Zeitung falten, aber die klebt irgendwie an seinen Fingern. Und er braucht eine ganze Minute, bis er das ganze Ding gefaltet hat und schüttelt sich noch die Hände und denkt sich, naja, ich habe so viel Vorsprung, das ist eigentlich egal. Dann kommt Jesus an den Stand, faltet die Zeitung, zack, 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 fertig. Aber wenn man die Zeiten zusammenrechnet, ist völlig klar. Und dann die Verkündung. Sieger ist Luzifer und er freut sich. Yeah, Das Böse hat das Gute besiegt. Das ist der Moment an dem Kreuz, wo das Böse gedacht hat, der Jesus ist tot. Weil das Böse gedacht hat, allmächtig sein heißt kein Leid. Er konnte sich nicht vorstellen, dass jemand so sehr liebt, dass er andere Menschen retten möchte, wie dieser Feuerwehrmann am Anfang der Geschichte meine Familie gerettet hat. Er konnte sich nicht vorstellen, dass jemand bereit ist, sein Leben für andere zu geben, dass dieser große, mächtige Gott bereit ist, für uns Menschen, die so viel falsch machen, es ist sein Leben zu geben. Und in dem Moment, wo er sich als Sieger fühlt, sagt der große Schiedsrichter, ich muss euch sagen, aufgrund der Regeln, dass man im Baumstamm die Hände nicht benutzen durfte, eine kleine Information, im Baumstamm waren den Seiten Harz. Und jeder, der seine Hände benutzt, hatte Harz an den Händen. Und beim Zeitungfalten ist rausgekommen, ob ihr Harz an den Händen hattet oder nicht. Lucifer wird disqualifiziert. Gewonnen hat Jesus. Im selben Moment seines größten Sieges erlebt Satan diese große Niederlage. Und das ist für mich dieses Good Friday. Ja, Jesus ist gestorben, aber aus Liebe zu uns. Der Sieger, das Böse, wird disqualifiziert. Und die gute Nachricht ist, der Tod, den Jesus erlitten hat, der Tod durfte nur, und das ist die Regel für den Tod, der darf nur die Menschen im Tod behalten, wenn sie schuldig sterben. Und da Jesus unschuldig ist, ist auch völlig klar, der Tod wird auch disqualifiziert werden. Aber das erzählt euch die Simi am Sonntag. Für heute möchte ich euch sagen, der erste Grund für die gute Nachricht an Good Friday ist, das Böse hat verloren. Und die zweite gute Nachricht ist, das Böse ist nicht nur allgemein besiegt worden, sondern Jesus hat das auch für mich gemacht und für dich. Sein Opfer über das Böse ist auch gleichzeitig der Sieg. Und es ist dieser Wendepunkt in der Geschichte, den wir feiern heute. Zu sagen, die Geschichte wechselt an diesem Tag, zählt nicht mehr, was du in deinem Leben alles gemacht hast. Es zählt nicht mehr die Moral von Gut und Böse. Es zählt nicht mehr dein Urteil, wie du andere Menschen anguckst. Was zählt, ist die Frage, welche Beziehung hast du zu Jesus? Wie antwortest du darauf, dass er sagt, ich liebe dich, ich möchte mit dir leben, kommst du mit mir? Deswegen ist für mich Karfreitag innerlich emotional. Einerseits, ja, ich habe Trauer. Aber auch ja, ich bin dankbar. Ich bin dankbar diesem Jesus, dass er mich gerettet hat. Wie in dem Geburtstagsgleichnis, meine Familie lebt, ich bin dankbar. Und da ist trotzdem der Trauer über den Feuerwehrmann. Dankbarkeit und Trauer und in mir ist noch etwas, nämlich Freude über den Sieg. Ich bin froh, dass der Orientierungslauf, der ist an das Gute gegangen. Einzig und allein, weil Gott und die Frage, ist Jesus gerecht? Ja, es war gerecht. Er hat die Hände nicht benutzt, der andere hat betrogen, das Böse hat verloren. Er ist der gerechte Sieger, aber auch der gnädige und liebende Sieger. Und das ist für mich ein Grund zur Freude. Und deswegen werden wir heute, wenn wir das Abendmahl feiern, es im Lobpreis machen. Wir werden Jesus auf seine Frage ein Lied singen oder mehrere Lieder singen. Wir schauen auf zu Jesus. Ich bete noch. Jesus, ich möchte dir von Herzen danken. Danken, dass du so viel Liebe hast. Dass die Liebe, die Macht der Liebe so viel größer war, als die Macht, dein Leiden zu verkürzen. Und ich wünsche mir eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, mehr von der Liebe als von der Macht von dem anderen. Und ich bin so froh, dass du dich so entschieden hast, für uns alle diesen Weg zu gehen. Ich möchte dich anbeten. Amen.